Ich habe mich da hingesetzt und eine halbe Stunde hat er mich auf mich eingeredet, woran ich arbeiten muss, was ihm nicht gefällt, dass sie mich irgendwo als Schlüsselspieler geholt haben, aber ich das nicht abrufen kann, dass ich quasi der erste Pressing-Spieler bin, dass ich einfach mehr arbeiten muss, nicht mich nur über das Toreschießen definieren muss. Ja, und ich bin da rausgegangen und habe gesagt, boah, dem zeige ich's.
Hallo liebe, lieber Fußballhörer, ja, sehr viel Liebe. Hier ist Hamburg, eher Alster als Elbe rein räumlich gesehen gerade, aber ganz egal, auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Und mir gegenüber sitzt heute einer meiner absoluten Lieblingskicker. Das können wir durchaus so sagen, weil er ist ein echt guter Typ. Die anderen will ich hier im Podcast ehrlich gesagt auch gar nicht haben. Und er ist ein richtig guter Stürmer. Immer 200%, immer Vollgas und immer eine ziemlich gute Ahnung davon, wo das Tor steht. Kleines Bonbon haben wir auch diesmal, denn wir spielen nachher eine Runde Karriereraten. Das wird ganz sicher eine große Freude. Aber bevor es dazu kommt und bevor wir loslegen, fasst Laura Papendieck, unseren lieber Fußballgast Nummer 11, ganz kurz mal zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute hat auf seinem Weg in die Geschichtsbücher noch mal kurz für uns gestoppt. Die seit Jahren erfolgreichste Tormaschine der zweiten Liga trug schon das Trikot einiger großer Traditionsclubs. Vom MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf ging es über den ersten FC Köln zu Clubs wie Union Berlin, Bochum, Stuttgart oder jetzt eben Hamburger SV. 2019 stieg er als Torschützenkönig mit Köln in die Bundesliga auf. 2017 ebenfalls als Torschützenkönig mit Stuttgart. Auch beim HSV scheint sein Auftrag jetzt relativ klar. Warum ein Schritt zurück auch nach vorne führen kann, was die Strafräume in Bundesliga und zweiter Liga unterscheiden und warum früher sein Papa oft spätabends noch das Kinderzimmer stürmte, das verrät uns jetzt der Mann, der im HSV-Fanshop schon zu den besten Kunden zählt. Regler hoch für Simon Terodde.
Moin Simon.
Moin Tobi, grüß dich.
Alter HSVer, darf ich dich jetzt so nennen?
Sehr gerne, ja.
Also Alter ist natürlich jetzt fast ein bisschen despektierlich, aber ein HSVer bist du und so fühlst du dich auch?
Ja, ich fühle mich sehr gut, ich bin gut angekommen in Hamburg mit meiner Familie. Habe hier eine sehr schöne Wohnung gefunden an der Alster. Privat fühlen wir uns wohl. Wenn es dann sportlich läuft, dann kann man schon sagen, das war ein perfektes Ankommen und freue mich jetzt auf die kommenden Monate hier in Hamburg.
So, wir sitzen auch tatsächlich hier bei dir zu Hause in deiner Wohnung. Natürlich, der gegebene Mindestabstand ist vorhanden zwischen uns. Nichtsdestotrotz habe ich gesehen, tatsächlich angekommen. Das kann ich den Hörern sagen, denn hier und da steht schon eine Tüte mit, Utensilien aus dem HSV-Fanshop. Wahrscheinlich HSV-Bälle kullern durch die Wohnung. Ich habe eine kleine VfB Stuttgart-Tasse auch gesehen, aber der HSV dominiert.
Ja, der HSV dominiert. Also gerade zu meiner Anfangszeit, wenn ich dann den Verein wechsle, ist der erste Gang in den Fanshop. Jetzt wurden Trikots eingekauft. Bälle fliegen hier rum für meinen kleinen Sohn, der oft dagegen tritt. Ich bin gut angekommen.
Und Trikots natürlich nur mit der Rolle hinten drauf, oder? Gab es auch schon Wunschbestellungen mit Hand?
Nee, nicht wirklich. Oder? Also meine Familie zu Hause oder meine Freunde, die halten oder die drücken mir dann schon eher die Daumen. Das war dann durchgängig der Rolle-Trikots.
Wir kennen uns ja ein bisschen, haben in Köln auch gar nicht so weit voneinander entfernt gewohnt, so daher weiß ich, dass auch so Thema Identifikation für dich ja echt ein großes und wichtiges Thema ist. Jetzt hast du trotzdem schon echt einige Stationen durchlaufen, nur als du es gerade erzählt hast, so HSV und Fanshop und erstmal Trikots kaufen. Wie machst du das für dich? Wie schaffst du dir die Vereine rauf? So, also setzt du dich gezielt dann in den ersten Tagen, wenn es dann plötzlich und schnell ging, mit dem Verein besonders auseinander und interessierst du dich da sehr für? Wie muss man sich das vorstellen? Als es dann plötzlich jetzt auch HSV wurde zum Beispiel.
Hamburg hat dann das zweite Mal bei mir angefragt, im vergangenen Winter schon mal. Da war es kein großes Thema für mich, weil ich eine gute Saison in Köln hatte. Der Trainer Markus Gisdol hat auch gesagt, dass er mit mir weiter plant. Mhm. Jetzt im Sommer war die Anfrage wieder da. Ich habe dann Gespräche geführt und danach war mir einfach klar, dass ich das gerne machen möchte. HSV war für mich jetzt auch die einzige Option, irgendwo auch in die zweite Liga zu gehen. Mhm. Obwohl VfB Bochum darf man auch nicht vergessen, die eine große Rolle spielt. Der Verein spielt eine große Rolle bei mir. Ja, das war vielleicht auch noch ein bisschen...
Da hake ich gleich nochmal nach.
Ja, mit Fantasie hätte ich mir das auch vorstellen können. Nee. Ja. Aber der HSV ist ein großer Name und dann führst du auch Gespräche mit deiner Familie oder auch zu Hause mit deinen Eltern. Und danach war relativ schnell klar, dass ich den Schritt machen möchte. Und
fällt dir das tatsächlich leichter, dich für jetzt ja doch Traditionsvereine grundsätzlich zu begeistern oder dich auch damit zu identifizieren? Oder weil deine Liste der Vereine, die du jetzt, ne, also wenn man mal so Wikipedia oder Transfermarkt oder sonst welche Datenbanken sich anguckt mit Duisburg, ja, FC, Union, Bochum, VfB, nochmal FC, HSV, sind ja echt alle schon Vereine, die so Fußballliebhaber schon ganz geil finden, ne?
Ja, das macht mich auch...
Zufall oder schon so ein bisschen auch...
Ich lege da großen Wert drauf. Ich bin auch irgendwo so aufgewachsen, damals noch mit WDR 2, mit der Radiokonferenz, dann über Premiere. Ich habe sehr, sehr viel Fußball geschaut, auch als kleines Kind, bin oft in Stadien gewesen, wie das Parkstadion oder in der Grotenburg in Uerding.
Parkstadion Gelsenkirchen, muss man dazu sagen, für die jünger sind.
Genau, und da war es kein Problem, damals eine Karte zu bekommen, kurzfristig. Ja, und so bin ich aufgewachsen mit vielen, vielen Traditionsvereinen. Und wenn ich jetzt meine Vita mir anschaue, dann bin ich da stolz auf. Ich hatte natürlich auch das Glück, mir irgendwo die Sachen so rauszusuchen. Die Optionen waren immer da. Und wenn ich dann entscheiden müsste, dann würde ich immer den Schritt zum Traditionsverein gehen.
War dein Lieblingsverein eigentlich auch dabei bei den Clubs, für die du gespielt hast? Also so dein, vielleicht in denen du in der Jugend oder in der Kindheit hattest?
Ja, ich bin im Westmünsterland aufgewachsen, da gab es viele Dortmund-Fans, Schalke-Fans, Gladbach-Fans. Mein Vater war großer Bayern-Fan.
Oha, tatsächlich.
Der war großer Bayern-Fan.
Ist er auch nach wie vor wahrscheinlich.
Ist er auch nach wie vor, obwohl das hat sich jetzt gelegt, so ein bisschen. Trotzdem schlägt das Herz noch irgendwo da für den Verein. Ich war damals auch zwei, drei Mal im Olympiastadion, als wir Verwandte besucht haben im Süden. Und das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Aber nachdem ich dann selber Profi geworden bin, habe ich das dann ad acta gelegt, wie man so schön sagt. Und
dein Papa kriegt aber jetzt auch ein HSV-Trikot oder hat schon mit der Rodde hinten drauf? Oder?
Ja, der hat mich auch besucht vor ein paar Wochen und das ist eigentlich der Klassiker. Der geht sofort in den Fanshop und holt sich so eine große Pudelmütze von dem jeweiligen Verein. Trikot hat er jetzt auch bekommen. Nee, und das habe ich ja gerade schon mal erwähnt, wenn ich dann meinem Vater erzähle, es ist ein Angebot vom HSV da, von VfB Stuttgart oder vom 1. FC Köln, dann gibt es da keine zwei Meinungen. Dann gibt er mir einen Rat, geh da hin. Also wenn du die Chance hast, da regelmäßig zu spielen für so einen Traditionsverein, du kannst die Nummer 9 tragen in so einem Verein. Das ist, glaube ich, auch gerade für einen Vater, der in den 70er Jahren, ja. 80er Jahren da den Fußball verfolgt hat, gibt es nichts Schöneres.
Nur den Wunsch, dass du mal anrufst und sagst, so, die Bayern haben sich erkundigt. Und das Trikot mit der Nummer 9 ist frei. Den konntest du ihm noch nicht erfüllen.
Nee, leider nicht. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gegen Bayern gespielt. Ja. War auch damals im Pokal mit dem VfL Bochum.
Ja, stimmt.
Und da war wirklich danach, hat er mich angerufen oder wir haben gesprochen am Spiel, hat er gesagt, ich bin kein Bayern-Fan mehr. Der Arjen Robben, der macht nur Schwalben. Und da hat er zum ersten Mal dann auch so Bayern-Spieler kritisiert. Da schlägt das jetzt natürlich dann für seinen Sohnemann.
Wollte ich gerade sagen, also wenn er sich entscheiden muss.
Ja, definitiv. Und da drückt er mir schon die Daumen natürlich.
Rede, ne, bei Bocholt oder genauer Krechting. Heißt, also ist das ein Teil von Rede oder?
Ja, genau, ein kleiner Teil von Rede mit sehr, sehr wenigen Einwohnern. Rede hat, glaube ich, 18.000 Einwohner, ja.
Ah ja, und da ist der MSV Duisburg so das Nächste, ne, was jetzt den Profifußball betrifft.
Genau.
Der FC Bocholt selbst hat, glaube ich, wenn mal hoch, dann Regionalliga oder Oberliga eher oder so.
Oberliga haben die sich getummelt. Damals auch zweite Liga, aber da war ich noch nicht auf der Welt. Mhm. Der nächste Schritt ist dann das Ruhrgebiet. Da hast du Rot-Weiß-Oberhausen, MSV Duisburg, Schalke 04, Dortmund. Aber im näheren Umkreis ist da nicht viel mit Profifußball.
Und du bist auch nach Duisburg dann gegangen mit 13, 14 Jahren?
Ja, in die U15 bin ich damals gegangen. Da gab es dann Fahrdienst. Haben wir dreimal die Woche Training und am Wochenende das Spiel. Also warst du von 4 Tagen in der Woche bist du permanent nach Duisburg gependelt, was sicherlich eine sehr intensive Zeit war.
Wow. Aber ging ja auf irgendwie, weil du hast ja dann tatsächlich auch im Bundesliga-Kader gestanden, schon, ne, mit, ich weiß nicht, 18, 19
genau.
Jahren sowas.
Ja, in der A-Jugend habe ich dann den Durchbruch geschafft mit sehr, sehr vielen Toren in der A-Jugend-Bundesliga. Habe den Lizenzspielervertrag bekommen oder den Local Player, wie man damals gesagt hat.
Stimmt, ja.
Und meine ersten Minuten da gespielt auch.
Ich habe mal gesehen, Sandro Wagner unter anderem auch als junger Spieler mit im Kader gewesen, dann so ein paar erfahrenere wie Ivica Grilic, Tobias Willi, Tom Starke im Tor, ne? Cedric Macchiardi, also echt eine bunte Truppe eigentlich. Wie wichtig ist Abgucken und Lernen von älteren, Erfahrenen so in deiner Rückschau? Hast du das gemacht? Machst du das? Ja, jetzt wird es schwieriger, weil es gibt nicht mehr so viele, die älter und erfahrenerer sind, aber.
Ja, in der Anfangszeit war der Respekt riesengroß. Als ich den Sprung gemacht habe von der Jugend zu den Profis, war es wirklich so, da bist du zum Training gefahren, hast dich in die Kabine gesetzt, dich umgezogen, dann ging es irgendwann raus auf den Trainingsplatz, hast versucht, wenig Fehler zu machen. Also da hast du nicht die Initiative ergriffen, sondern einfach nur Fehlerminimierung fabriziert und bist in die Kabine gegangen, geduscht und schnell wieder ins Auto gegangen, nach Hause gefahren. Da waren schon Spieler wie Ivica Grilic, Björn Schlicke damals, Tobias Willi, wie du schon angesprochen hast, die viele Bundesligaspiele gemacht haben, da hast du dir schon irgendwas abgeschaut und da hast du dir gesagt, boah, so ein Leben möchtest du auch mal führen. Die fahren zum Training, absolvieren ihr Training, haben Spaß bei der Arbeit und verdienen auch noch richtig viel Geld damit. Anfangs war es für mich wirklich nur so durchkommen, ein bisschen mitzutrainieren, nicht groß aufzufahren, wieder nach Hause zu fahren. Hab den Schritt dann gemacht in die Regionalliga, um dann wieder hochzukommen.
Ist das so ein bisschen Charakter von dir auch so, nicht auffallen und lieber keine Fehler machen? Weil es gibt ja auch welche, die sagen so, ich zeig jetzt mal, wie es läuft. Oder ist das grundsätzlich die falsche Herangehensweise, wenn du als junger Spieler in so einen Kader kommst?
Ja, heutzutage ist es ja anders. Da hast du wirklich viele 17-, 18-Jährige auch im Training.
Stimmt.
Wenn du da in einer Gruppe von 7, 8 Spielern bist, verhältst du dich in der Kabine auch ganz anders. Da wirst du vielleicht auch mal das Handy in die Hand nehmen und selber die Musik anschalten. Das war damals noch nicht wirklich der Fall. Aber damals war es für mich so, dass ich halt gehörigen Respekt hatte und im Nachhinein sicherlich kein guter Ratgeber war, sondern hätte selber auch mal vielleicht, wie soll man sagen, mich mehr anbieten sollen, mich vielleicht auch mal positionieren sollte damals im Training. Aber,
also mit der Erfahrung von heute, hättest du damals ein paar Sachen anders?
Von heute gemacht? Vielleicht schon anders. Andersrum ist es auch mal naturell. Das ist heute auch so, wenn ich zum Hamburger SV gehe, bin ich nicht der Lautsprecher, der sich in die Kabine setzt, sondern ich beobachte erstmal. Ich versuche meine Leistung im Training zu bringen, um mir dadurch Respekt zu verschaffen.
Auch wenn die Erwartungshaltung mittlerweile an dich natürlich eine andere ist. Und es gibt ja so eigentlich in jeder beruflichen Laufbahn irgendwann den Punkt, ja, dass man merkt so, okay, Talent ist jetzt nicht mehr, jetzt ist Liefern angesagt, ne, und vorangehen vielleicht. Ne? Gab es da bei dir so Momente oder den Punkt vielleicht auch bei dir, wo du merktest, so jetzt bin ich wahrscheinlich das, was irgendwo auch Führungsspieler heißt. Und jetzt wird von mir echt was erwartet.
Ja, gerade durch den Wechsel von VfL Bochum zum VfB Stuttgart. Da hatte ich Christian Gentner in der Mannschaft, der über 300 Bundesligaspiele gemacht hat, der Kapitän war. Zudem habe ich anfangs noch aufgeschaut und habe mir darauf was abgeguckt, wie er sich gibt im Verein, wie er aber auch die Trainingseinheiten absolviert, mit welcher 100%igen Professionalität. Und ich glaube schon, dass sich da auch junge Spieler sich was abschauen und unglaublich wichtig ist, dass du solche Typen auch in der Mannschaft hast. Habe mich dann immer mehr dahin entwickelt. Bei VfL Bochum war es noch Patrick Fabian, der vorher weggegangen ist.
Ja.
Ich habe mich immer so ein bisschen mit denen, nicht verbündet, aber immer mehr auch Rat geholt bei den Leuten, weil ich auf dem Platz hatte immer ein gutes Gefühl, wenn die auch irgendwo da waren, weil ich wusste, die verstecken sich nicht, die übernehmen am Ende Verantwortung und gehen dann auch für die Mannschaft durchs Feuer, halten den Laden auch zusammen. Und das versuche ich jetzt auch in den Stationen beim FC nicht so sehr, weil da viele erfahrene Leute auch da waren, gerade in der Zweitligasaison mit Marco Höger, Jonas Hector, Timo Horn. Da wurde das auf mehreren Schultern verteilt. Jetzt in Hamburg haben wir eine ähnliche Situation. Das ist Aaron Hunt, Sven Ulreich. Und da sehe ich mich auch irgendwo in der Rolle als Mentalitätsspieler auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes, was Vor- und Nachbereitung des Trainings angeht, dass die ja, dass du irgendwo auch
dich einbringst, ne?
Genau, und dass die Jungs sich in Ruhe da entwickeln können an deiner Seite. Wenn du auf dem Platz marschierst, dann schauen sie vielleicht auch hoch und sagen, boah, der 32-Jährige läuft noch oder grätscht für die Mannschaft, dann ziehe ich da voll mit.
In den Gesprächen mit dem HSV war das auch, was du gerade beschreibst, so ein bisschen Anforderung eigentlich, dass sie gesagt haben, wir wollen auch deine Erfahrung sozusagen, dass du die hier einbringst. Ich meine, klar, wenn man Terodde holt, dann ist eigentlich die Verpflichtung auch gegeben jetzt für dich, Tore, weil dafür stehst du nun mal. Das ist auch ein großer Druck irgendwo, ne? Weil wenn du plötzlich nach 4 Spieltagen noch bei 0 stehst, dann springt auch die Birne an. Aber was war das so? Was haben sie dir gesagt? Weswegen wollen sie dich unbedingt haben?
Ja, weil die letzten 2 Jahre sicherlich nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben in Hamburg. Sind auch ein Stück weit demütiger geworden, haben gesagt, dass sie jetzt eine entwicklungsfähige Mannschaft auf den Platz stellen wollen, aber trotzdem irgendwo die Säulenspieler haben wollen. und haben mich in der Rolle da gesehen, haben auch sich informiert und dann auch in einem persönlichen, ja damals FaceTime-Gespräch zu Corona-Zeiten, haben wir uns da mit dem Michael Mutze, Jonas Bold und dem Trainer, haben uns unterhalten, haben uns ausgetauscht, was sie von mir erwarten, genau die Dinge, die du gerade angesprochen hast. Da habe ich mich wiedergefunden, da habe ich natürlich gerade die Situation verglichen, die ich in Köln vorfinde, habe mich dann am Ende da zu 100% dazu entschlossen, den Weg zum Hamburger SV zu gehen, und ich bin froh, dass es am Ende geklappt hat.
Wie schwer war es, deine Frau, Family, zu überzeugen? Musstest du überzeugen oder folgen sie dir? Weil eigentlich, ne, Köln war ja für euch auch so ein bisschen Ankommen, ne?
Ja, genau. Wir haben da ein Haus gekauft in Köln, und im vergangenen Winter gab es ja auch eine Anfrage schon vom Hamburger SV. Mhm. Da war es einfach so, dass ich dann das Gespräch mit dem Verein auch gesucht habe, mit dem FC und mit dem Trainer, und die mir signalisiert haben, nee, Simon, wir geben dich nicht ab. Und ich das auch total verstanden habe, weil ich selber auch nicht gehen wollte irgendwo. Wir waren mitten im Abstiegskampf. Wir haben gerade davor 3 Spiele gewonnen, und da habe ich auch eine wichtige Rolle in dem Verein, in der Mannschaft eingenommen. Das hat riesig Spaß gemacht, gegen den Abstieg irgendwo zu kämpfen. Dann haben wir uns ja relativ schnell auch gerettet. Dann kam Corona. Die Einsatzzeiten waren vielleicht nicht mehr so da. Und dann war es, glaube ich, für alle Seiten die beste Entscheidung, einen neuen Schritt zu machen. Das ist ja das Schöne.
Ja, nur vielleicht hat deine Frau zum Beispiel gedacht, nachdem du einmal abgelehnt hast im Winter, okay, wir bleiben in Köln.
Sie hat mich komplett unterstützt, und sie kennt ja meine Gedankengänge und wie ich den Fußball lebe, wie sie auch weiß, wie ich aufgehe, wenn ich eine wichtige Position in der Mannschaft einnehme. Es wiegt sich auch auf das private Leben aus. Wenn sportlich ist, bei dir auch nicht anders wahrscheinlich.
Ja klar, wenn du beruflichen Erfolg hast, oder wenn es auf der Seite passt, so, dann bist du auch deutlich entspannter in allen anderen Bereichen. Ne?
Ja,
so.
Und du merkst dann die Wertschätzung irgendwo auch in den Gesprächen, wenn der Verein dich unbedingt haben will. Mhm. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich gehe auch zu Fuß nach Hamburg, mir ist das egal, und sie hat mich da komplett unterstützt.
Und hat dir ihr Fahrrad geliehen.
Wir haben dann doch das Auto genommen. Ja.
Ist es ein heftiger Druck, wenn man vor allem mit Tore schießen verbunden wird und da liefern muss? Wie gehst du damit um? Oder was machst du da als Ausgleich? Führst du dir das immer vor Augen, dass man von dir eigentlich vor allem Tore erwartet?
Ja, schon. Ich habe ja, nachdem ich in Bochum 25 Tore gemacht habe, war für mich, hat sich die Frage gestellt, welchen Schritt gehst du jetzt in die Bundesliga? Vielleicht als zweiter oder dritter Stürmer, gehst du ins Ausland. England hat mich unglaublich gereizt, damals mit 26, 27, wo ich mir auch vor Ort was angeschaut habe. Und dann kam am Ende noch Stuttgart, die das erste Mal abgestiegen sind nach 30 Jahren. Ein riesiger Traditionsverein, die mir eigentlich signalisiert haben, dass sie mich unbedingt haben wollen als Stürmer Nummer 1. Und ich hatte schon die Fantasie in der zweiten Liga beim Traditionsverein, nachdem wir mit dem VfL Bochum 6., 7. geworden ist. Ich möchte unbedingt das Ziel Aufstieg mit der Mannschaft mal erreichen. Und als ich dann beim Trainingsauftakt war, vor 10.000 Leuten, ja,
Wahnsinn,
anschließend Autogramme gegeben haben, da waren viele Kinder, die mir gesagt haben, ja, du machst wieder 25 und du musst uns hochschießen und wir brauchen dich unbedingt, du musst funktionieren. Danach bin ich wieder in mein Hotelzimmer gegangen, habe meine Frau angerufen und da wurde mir schon bewusst, ja, hier musst du sofort liefern.
Jetzt also, ist es nicht mehr Kür, wenn man trifft, sondern jetzt ist es eine Pflicht, bitte treffen.
Ja, genau, jeder erwartet das von dir. Du bist ja in Anführungsstrichen Königstransfer. Bei so einem Riesenverein, wo du die Wucht dann auch mal merkst, in Baden-Württemberg, da gibt es nur VfB Stuttgart. Ja. Dann spielst du das erste Spiel gegen St. Pauli, montagabends vor 60.000 Zuschauern. Ich habe jeden Zweikampf verloren. Ich habe keinen Ball vorne gehalten. Am Ende war zum Glück noch 1-0 gewonnen. Das nächste Spiel auch nicht getroffen. Im Pokal auch nicht getroffen. Dann fängst du schon an zu zweifeln. War das vielleicht nur eine Eintagsfliege in Bochum? Brauchst du dein gewohntes Umfeld im Ruhrgebiet, deine Freunde nebenan? Aber dann habe ich ein wichtiges Gespräch mit dem Luca damals geführt.
Ach so.
Der mir gesagt hat, Simon, bleib ruhig. So wie du für die Mannschaft arbeitest, du wirst deine Tore machen. Das war ein ganz banales Gespräch, ganz einfach, aber das hat mir unglaublich viel gegeben. Und am nächsten Tag dann getroffen und dann ging es eigentlich immer so weiter. Aber ein Erfolgsrezept habe ich da nicht. Ich glaube, du brauchst in den entscheidenden Momenten auch vielleicht das Quäntchen Glück.
Ja, weil der Kopf ja dann schon auch manchmal übernimmt, ne? So, dann sind die Füße nicht mehr das Hauptinstrument zum Kicken, sondern ja, die Birne springt an, ne? Und damit umzugehen, das ist, glaube ich, eine genauso große Herausforderung, wie halt eben einen guten Pass zu spielen. So, ne? Und da scheinst du einen Weg zu finden, weil wenn du spielst, dann triffst du auch, ne? So.
Ja, wenn ich
zumindest hat das den Anschein, ja.
Oder? Ja. Wenn ich eine gute Mannschaft hinter mir habe, dann funktioniert es meistens, ja.
Meine These, ist es vielleicht klüger, als Mittelstürmer bei einem guten Verein der zweiten Liga zu spielen, als bei einem der hinteren sechs, sage ich mal, oder hinteren vier, fünf der Bundesliga, weil man ja viel mehr Chancen vielleicht kriegt, wenn man häufiger Strafraumszenen hat. Kann das vielleicht ein Rat sein an Torjäger, die sich so auf dem Level vielleicht zwischen den Ligen bewegen oder wie?
Ist natürlich immer die Frage, welcher Stürmertyp du irgendwo bist, ob du der Mittelstürmer bist oder der klassisch vorne spielt oder halt der schnelle Konterspieler. Ich habe es für mich so entschieden damals, den Schritt zu VfB Stuttgart. Ich wollte mit einer Mannschaft aufsteigen, dass sie erreichen, mit der Mannschaft dann oben spielen. Was vielleicht immer so ein kleiner Rucksack war, die Tore in der zweiten Liga, die 25. Und gerade die jungen Fans, die jungen Leute, die vielleicht auch ein Trikot von dir gekauft haben in der zweiten Liga, haben dann sofort erwartet, du funktionierst in der Bundesliga genauso. Du musst auch 25 Tore machen. Die Erwartungshaltung war so. Vielleicht war es für mich im Nachhinein dann auch nicht so einfach, weil wir haben das erste Spiel gegen Mainz gewonnen, 1-0, und ich war so glücklich. Aber am Ende hieß es, wann schießt Terodde sein erstes Bundesliga-Tor? Da habe ich schon gemerkt, dass gerade meine Spielweise nur über Tore definiert wird. Klar erwartet das jeder, aber ich versuche mich da ein bisschen von zu lösen. Meine Spielweise habe ich auch vor vielen Jahren mal geändert. Ich glaube, in der Jugend ging es nur ums Tore schießen, aber jetzt geht es darum, für die Mannschaft zu arbeiten, damit du auch nicht austauschbar bist, wenn du nicht triffst.
Ja, der Fußball ist ja im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein ganz anderer. Ne? Also wenn du natürlich der Zweitligasaison dominierst als Verein, dann aufsteigst, dann kannst du die Euphorie vielleicht ein paar Spieltage mit reinnehmen, aber irgendwann wirst du dich dem anpassen, dass ja sich auch oder dass die Gegner dir halt auch ihren Stempel aufdrücken. Ne? Dementsprechend hast du deutlich weniger Torraumszenen wahrscheinlich. Ne? Also das könnte ja, da habe ich mich gefragt, als du jetzt so HSV, das passt ja eigentlich genau in das Schema, was du auch gerade beim VfB Stuttgart beschrieben hast, so, ne? Also die Anfrage.
Genau, das war natürlich meine Fantasie. Ich wusste, dass...
Ein fantasievoller Mensch.
Der HSV viel Ballbesitz hat in den Spielen, immer als Favorit in die Spiele geht und ich da zwangsläufig zu meinen Chancen komme. Und jetzt mit 32, nachdem ich die Erfahrung gemacht habe beim HSV, beim FC, wusste ich, dass ich da meine Tore mache.
So, und jetzt lege ich in Sachen Druck noch mal ein bisschen was rauf. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann hast du am Ende der Saison ja über 30 Tore da stehen. Das sollte ja auch gar kein Problem sein. Aber jetzt nimmt er einen tiefen Schluck Wasser, schüttelt lächelnd den Kopf. Aber was ich eigentlich am besten finde, du könntest König der Zweitliga-Torjäger werden. Bisher gibt es da einen Emanuel Günther, muss man den jüngeren Zuhörern vielleicht nochmal erklären, der, ich glaube, Ende der 70er, Anfang der 80er für den KSC dreimal Torschützenkönig der zweiten Liga geworden ist. Das bist du auch schon.
Ja.
Muss mich korrigieren, aber ich meine, du bist dreimal Torschützenkönig und könntest jetzt dieses Ding, das da auf der Straße liegt, dir alleine schnappen. Ziel?
Ja, die Info hatte ich noch gar nicht, aber hört sich interessant an.
Müssen wir mit dem Kicker mal sprechen, dass da nochmal eine spezielle Torjägerkanone vielleicht erfunden wird für sowas.
Ich will jetzt auch keine Floskel raushauen, dass am Ende immer der mannschaftliche Erfolg wichtig ist. Aber das sind Sachen, wo man am Ende der Karriere draufschaut und die man gerne mitnehmen möchte.
Klar.
Und wenn wir am Ende eine gute Saison spielen und dann die persönlichen Erfolge kann man auch noch mitnehmen, dann immer gerne.
Ist das Tor in der zweiten Liga größer als in der ersten eigentlich? Oder?
Ja, auch eine berechtigte Frage.
Ja, ne? Oder was macht denn den Unterschied? Also wie ist es im Strafraum, vielleicht auch mit den Gegenspielern in der zweiten im Vergleich zur ersten? Also spürt man da tatsächlich?
Also ich merke schon extrem, dass die Verteidiger schon mehr auf mich achten im Strafraum. Mhm. Aber die Wiederholungszahl, die Bälle, die in den Strafraum kommen, sind natürlich jetzt beim Favoriten der zweiten Liga viel höher als jetzt beim Bundesligisten. Wenn du in Leipzig spielst, in Dortmund oder in München, da hast du vielleicht mal eine Flanke. Mhm. Aber wenn du zu Hause gegen Würzburg spielst, dann fliegen da vielleicht 20 rein. Und du hast die bestimmten Abläufe drin. Du weißt auch irgendwann, wo der Ball hinfällt. Du bist total fokussiert, wenn der Ball im Strafraum ist. Du bist am Brennen und weißt, der kann überall hinfliegen. Der liegt gleich bei dir vor den Füßen. Und da musst du da sein. Aus dem Spiel raus, klar, die Qualität in der Bundesliga ist höher. Bei den Abwehrspielern, aber auch bei den individuellen Fehlern. Die werden in der Bundesliga kaum gemacht. Mhm. Die sieht man ganz selten. In der zweiten Liga ist es schon so, dass da vielleicht auch mal ein Ball durchrutschen kann.
Dann muss man da sein.
Dann muss man da sein.
Genau. Gut, und hast jetzt auch die Erfahrung zu wissen, wo man vielleicht mal nachgeht, wo ein Ball wegspringen könnte. So, und jetzt machen wir einmal ganz kurz Werbung. Wobei im Grunde ist es vielmehr eine Empfehlung. Und zwar von oder für das Örtliche. Das Örtliche kennen wir natürlich alle. Und das Örtliche, das gibt's jetzt auch für Voice-Dienste. Und wer Podcasts hört, wie zum Beispiel Lieber Fußball, der kennt sich ja in der Regel auch aus und weiß, was ein Voice-Dienst ist oder eine Voice-Anwendung, wie beispielsweise Alexa oder Google Voice, ja, oder Samsung hat ja auch noch Bixby. So, und da kann man eben jetzt auch das Örtliche nutzen, was total super ist, weil man halt eben kein Handy mehr in der Hand nehmen muss, um irgendwo nachzusuchen, nach einer Öffnungszeit zum Beispiel oder danach, ja, wo der und der Shop ist, nach der Adresse. Das kann man jetzt total einfach machen, indem man zum Beispiel sagt, Alexa, frage das Örtliche nach Fußballschuhen. Oder Alexa, frage das Örtliche nach Blumen, je nachdem, was man dann in dem Moment gerade tatsächlich braucht. So, funktioniert total gut, habe ich getestet und hilft tatsächlich weiter. Das Örtliche ist mittlerweile auch eine ziemlich coole digitale Marke. Werbung Ende. Ist eure Mannschaft im HSV eine, die auch erste Liga könnte? Was meinst du? So Mentalität, Qualität betreffend. Klar, würden wahrscheinlich noch ein, zwei Stellschrauben dann wieder gedreht werden, aber grundsätzlich?
Ich finde, wir haben eine sehr interessante Mannschaft. Vergleicht das so ein bisschen mit dem VfB Stuttgart damals, als Pavard aus der zweiten Liga Frankreich gekommen ist. Josep Rekalo als junger Spieler, als 18-Jähriger bei uns gespielt hat. Ja, da könnte ich immer so weitermachen. Damals Asano, Mané. Und jetzt haben wir auch jetzt vor kurzem wurden drei Spieler zu U21 eingeladen. Ja, wir haben Spieler geholt. Amadou Onana, der 18 Jahre alt ist, der Stammspieler ist. Wir haben eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft, die in der Bundesliga oder die das Potenzial hat, in der Bundesliga zu spielen und sich da auch entwickeln kann. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir da eine sehr, sehr interessante Mannschaft haben.
Und die Fantasie, die du eben schon angesprochen hast, die hättest du auch da, dass es in der ersten Liga klappen könnte. Ich meine, der Weg ist noch lang.
Genau, also ein bisschen demütig sein, eine gute Saison spielen, klar, du kannst keinem hier in Hamburg verklickern, wenn du 8. oder 9. wirst, aber du hast eine entwicklungsfähige Mannschaft, nee, du musst hier schon auch Erfolg haben.
Ja, man hat beim HSV ja auch tatsächlich jetzt so ein bisschen das Gefühl, vielleicht, also ne, galt ja immer so Chaos-Club, viel Durcheinander, auch viel Gegeneinander, vielleicht in der Führung. Das scheint, so muss man es betonen, glaube ich, Vergangenheit oder der Vergangenheit anzugehören. Es gibt einige motivierte, junge Dirigenten, so wirkt es, ne? Auch so Marcel Janssen, der irgendwie Mitte 30 ist und dann mittlerweile Chef des Aufsichtsrats ist beim HSV, ne? Jonas Bold, der jetzt gerade als Sportchef auch einen Vertrag verlängert hat, was es beim HSV, glaube ich, ganz, ganz lange nicht gab, ne? Also, dass da auch endlich mal, Konstanz vielleicht einzieht in ganz wichtigen Bereichen. Aufbruchstimmung ist immer so eine Floskel, so, aber wie fühlt sich das an gerade so? So beim HSV zu arbeiten oder Fußball zu spielen?
Ja, wie du schon angesprochen hast, sehr ruhig gerade. Man hört sehr, sehr wenig rund um den Club. Das macht es oder ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Man kann sich irgendwo auf Fußball konzentrieren. Leider fehlen die Fans. Das macht natürlich auch so ein bisschen was aus. Mhm. Jonas Bold an der Spitze mit Marcel Janssen, Michael Mutzel dahinter.
Stimmt, Mutzel, das hast du eben noch erzählt, ja.
Mhm. Genau, der sitzt noch dahinter. Und mit einem Trainer, der richtig Bock auf den HSV hat. Und das ist ja auch Fakt, wir haben eine Mannschaft, die Bock hat auf zweite Liga, die zweite Liga annimmt, die Bock hat auf den HSV, die Lust hat, sich da zu präsentieren, sich zu zeigen und auch Erfolg zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in der Kabine sitzen und sagen, oh, wir müssen jetzt vielleicht zu, nicht despektierlich gemeint, zum SV Sandhausen fahren, sondern nein, wir dürfen zu Sandhausen fahren, wir dürfen für den HSV spielen, wir wollen Erfolg haben. Und das ist, glaube ich, das, was mir auch so viel Spaß macht und wo ich auch gesehen habe, dass da enormes Potenzial steckt.
Du setzt dich ja ganz gern, das weiß ich aus Gesprächen, die wir schon geführt haben, so mit Spielweisen und Handschriften von Trainern auseinander. Kannst du mir im Grunde schon während der Vorbereitung sagen, wo man was sieht oder wo was wächst? So, was zeichnet einen Daniel Thiun aus? So, passt das Bild, das du aus der Ferne jetzt von Osnabrück zum Beispiel hattest, zu dem, was du jetzt auf dem Platz selbst erlebst?
Ja, schon irgendwo. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, sich als Gegner jetzt auf uns einzustellen. Er passt sich immer irgendwo auch den Gegner an, sieht die Schwächen oder die Möglichkeiten, wo für uns Räume entstehen können, die wir bespielen können. Und das macht die Sache, glaube ich, so interessant. Bei uns, wenn du auf dem Trainingsplatz stehst, dann siehst du jetzt nicht haben die Jungs fünfmal gewonnen oder fünfmal verloren, sondern wir arbeiten konzentriert weiter. Nach einem Sieg ist man nicht freudestrahlend und ja, lässt vielleicht ein bisschen nach, sondern du siehst immer den Zug im Training, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und der ganze Kader ist einfach dabei. Da ist kein Leistungsgefälle, da sind keine Spieler, die sich in mir hängen lassen, weil sie montags schon merken oder Dienstag, die spielen fürs Wochenende keine Rolle. Ja, ich glaube, das zeichnet uns ein bisschen aus gerade.
Ist Tune eher großer Motivator oder eher großer Taktiker?
Ja, eine Mischung. Ich glaube, das Autoritäre ist für mich auch ganz wichtig. Klar, die Nähe zur Mannschaft, aber dann auch immer wieder ein bisschen Abstand halten. Die Konsequenz in den Zweikämpfen einfordern, in den Spielformen. Das macht er, glaube ich, gerade sehr gut.
So eine ganz kleine, feine Sache schieben wir an dieser Stelle nochmal eben ein. Simon und ich haben auf einer gemeinsamen Taxifahrt schon mal ein lustiges Spiel gespielt, das du, korrigier mich, mit einem Kumpel sehr gerne mal spielst. Da sieht man auch, was für ein Nerd in Sachen Fußball und Fußballerkarriere du und dein Freundeskreis vielleicht auch ist. Das große, wie nennen wir es?
Karriereraten.
Das große Karriereraten.
Würde ich sagen.
Genau, ja. So nennen wir es jetzt mal. Ich würde einfach mal sagen, ich fange an mit etwas ganz Leichtem. Ich nenne jetzt die Stationen von einem Fußballprofi und Simon wird sehr simpel erraten.
Ich bin
sehr
gespannt.
Simpel erraten.
Du setzt mich unter Druck.
Wer das denn ist. Ja, aber haben wir eben gelernt, damit kannst du umgehen. Also, Energie Cottbus, Borussia Dortmund, Hannover 96.
Stopp.
Kannst du fortsetzen, die Liste?
Hannover 96, 1. FC Köln, Hoffenheim, aktuell Bremen, ich will lösen, Leonardo Bietengurt.
Ja gut, stark, stark. Das war ein einfaches Entree.
Ja, das war genau, zum Reinkommen. Jetzt bin ich dran. 1860 München, Werder Bremen, AS Rom,
oha.
Dann ging es nach Frankreich, Olympique Marseille.
Alles klar, ja gut, doch. Das kann ich schon lösen mit Tante Käthe. Rudi Völler. Tante Käthe
war auch, oder? Zum Reinkommen war
es doch. Ja, absolut, ja.
Du als Bremen-Fan, kann ich dich nicht lumpen.
Den nehme ich. 1-1, zweite Runde. Immer noch. Also wirst du wieder knacken, sagen wir mal so. Nochmal Druck. Hansa Rostock, Werder Bremen, Union Berlin, Eintracht Braunschweig.
Hansa Rostock.
Beschreib uns deine Gedanken. Wir haben einen Podcast hier, die Leute müssen so ein
bisschen. Hansa Rostock, Werder Bremen, Union, da habe ich ja mal gespielt. Wer geht von Werder Bremen zum 1. FC Union und beendet dann seine Karriere in Braunschweig?
Ob er sie da beendet, das wissen wir noch gar nicht.
Aha.
Ach. Da ist er.
Da ist der Groschen gefallen. Felix Groß.
Richtig. Ja. Heieiei. Kurz überlegt.
Danke für den kleinen Tipp. Getroffen. Das war natürlich dann. Ne?
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also 2-1 für dich, aber ich kann noch aufholen jetzt.
Ja, jetzt gucke ich mal kurz.
Jetzt schwer, glaube ich, ne?
Ja, ja, das kann man wissen.
Oh, so ein bissiger Gesichtsausdruck. Ich glaube, jetzt willst du es wissen.
Na komm. Ja. 1. FC Köln, Borussia Dortmund, kurz dann Hertha BSC Berlin, ausgeliehen, wieder zurück nach Dortmund und dann fest zu St. Pauli.
Boah.
Karriere beendet. Den Tipp darf ich geben. Guter Typ. Jetzt bist du dran.
Boah. Na gut, Köln hat man wahrscheinlich nicht drauf. Sag nochmal, am Ende dann. Also klar, St. Pauli.
Genau, ganz am Ende St. Pauli. Kurz bei Hertha BSC Berlin.
Wer war denn bei?
Ich glaube sogar Team 2006 war der mal.
Ach so, also schon Deutschland.
Lass mich nicht lügen, ja.
Boah, da wissen jetzt ganz viele, die zuhören, wissen es natürlich jetzt.
Ist auch schwer, muss ich sagen.
Wenn er sogar an so einer DFB-Auswahl.
Also lange an Dortmund gebunden und zwischendurch immer wieder ausgeliehen. Dann zum 1. FC Köln.
Ah ja.
Zu Hertha und am Ende dann fest zu St. Pauli.
Nee, komm, sag.
Florian Kringe.
Boah, Florian Kringe, Mensch.
Ist nicht einfach, ja.
Natürlich, ja, habe ich irgendwie nicht mehr auf
der. Ja, ist natürlich schon ein paar Jahre her.
Ja, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht.
2015 seine Karriere beendet.
Sehr gut.
Das ist, glaube ich, in seiner Berateragentur eingestiegen.
Alles klar, du führst. Ach, in so eine Berateragentur eingestiegen, okay. Ja. So, du führst und einen habe ich noch. Wirst du auch hinkriegen, weiß ich. Kapfenberg, Hoffenheim, St. Pauli, da war er ausgeliehen.
Ja, ich weiß.
Weiß jetzt schon. Hoffenheim,
ja,
dann
ja,
Bochum.
Ja, weiß ich.
Boah, kannst du wieder fortsetzen? Oder was?
Ja, also das ist ja
nach Bochum
mein Mitspieler, Hamburger SV, FC Augsburg, kurzes Intermezzo, beim großen Verein Schalke 04.
Yes. Er hört auf den Namen.
Michael Gregoritsch.
Ja, richtig.
Gregoritsch, wie er immer gesagt hat.
Insofern ist der Sieg schon auf deiner Seite, aber einen hast du noch.
Einen gebe ich dir noch.
Danach entscheide ich auch, ob wir es überhaupt dann senden und einbauen.
Ja.
Wenn ich jetzt nochmal scheitere.
Komm. Ja, fangen wir an. Aus der Schalker Jugend, hoch zu den Profis gekommen. Dann der Wechsel zu Werder Bremen. Dann zu Bayer Leverkusen. Und von Bayer Leverkusen zu 1860 München. Anschließend noch Vereine in Österreich gehabt, aber die erwähnen wir jetzt nicht. Ich glaube, das bringt dir nichts.
Das sollte gewusst werden, an Bremen war. Schalke.
Bremen.
Sebastian Bönisch.
Perfekt.
So.
Jawohl.
Zumindest noch ein bisschen was für die Ehre getan. Sehr gut. Aber verloren. Ja, wunderbares Spiel. Wir sollten darüber nachdenken, ob das nicht ein eigenes Format werden könnte.
Also da wäre ich gerne dabei. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Also der Sieg geht an dich und wir machen weiter mit unserem Podcast. Wenn du es dir ausmalen könntest, HSV, letzte Station, oder gibt es noch geheime Träume auf deiner Bucketlist?
Schwierig zu sagen.
Jetzt. Ja. Ich meine, auch in Köln hättest du dir wahrscheinlich schon gedacht, so könnte auch letzte Station werden oder sein, ne?
Genau. Aber das muss natürlich immer passen von beiden Seiten. Wenn ich einen Thomas Müller bei Bayern München sehe oder einen Marco Reus bei Dortmund, ja, das ist natürlich eine Karriere, wie sich das jeder wünscht. Also ich hätte auch am liebsten 10 Jahre bei VfL Bochum gespielt oder 10 Jahre bei VfB Stuttgart. Am Ende müssen alle Seiten müssen das auch wollen. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir und da wird man sehen, wo der Weg dann hinführt.
Wie viele Jahre hast du noch vor dir?
Ich versuche viel dafür zu tun, dass es nur einige werden. Was Pflege angeht, was Vor- und Nachbereitung angeht des Trainings. Ich glaube, so eine schöne Zeit wird nach der Karriere nicht mehr kommen. Du lebst ja deinen Traum.
Ja, schöne Zeit wird, glaube ich, schon, aber eine andere.
Ich glaube, ja, als Spieler, wenn ich jetzt mit einem Trainerberuf vergleiche, der sich permanent damit auseinandersetzen muss. Wenn wir ein Spiel verlieren, dann kann man nach Hause gehen, geht zu seiner Familie und kann das irgendwo abhaken. Mhm. Der Trainer, der hat einen 24-Stunden-Job, glaube ich.
Am nächsten Morgen wieder der Erste sein, der da steht, der erklärt, was los war.
Und der wieder erzählen muss vor der Mannschaft, der was schlecht war, was gut war. Deswegen möchte ich den Beruf einfach noch ein bisschen ausüben. Wie lange wird man dann sehen?
Hast du einen Tipp für jüngere Spieler? Woran sollte man festmachen, wenn es vielleicht Zeit für eine Veränderung mal ist? Weil du hast eben gesagt, so, ne? Du hättest dir auch gut vorstellen können, 10 Jahre, Bochum, 10 Jahre VfB. Ne? Wie wichtig ist vielleicht auch Geduld? Aber wann muss man dann auch mal Initiative ergreifen und sagen, ich glaube, Veränderung wäre für alle Seiten besser?
Ja, wenn man stagniert in seiner Entwicklung, in dem Verein.
Sieht man das selbst? Das ist die Frage, ne? Oder?
Ich denke schon, bei mir war es wirklich immer so der Fall, wenn ich dann gemerkt habe, vielleicht du spielst nicht mehr so die Rolle. Da gibt's andere Optionen, wo du wieder die bestimmte Rolle einnehmen kannst, wo du die Wertschätzung bekommst. Dann habe ich das auch jedes Mal forciert.
Nochmal Beispiel?
Ja, beim VfB Stuttgart damals war es so, dass ich anfangs gespielt habe, dann nicht mehr wirklich gespielt habe und ich auch gemerkt habe, dass der Verein einen anderen Stürmer sucht. Mhm. Ja, dann das bekommst du mit oder das bekommt dein Berater mit. Mhm. Und parallel ruft dann der 1. FC Köln an mit Armin Fee. Da habe ich gemerkt, ja, ich muss jetzt vielleicht den anderen Weg gehen, die Vision noch hatten, wenn es runtergeht in die zweite Liga, dass ich da mithelfen soll, den Verein wieder hochzuführen. Da bin ich dann keiner, der, das hat auch nichts mit Aufgeben zu tun oder wegzurennen. Wenn du siehst, dass eben eine Option da ist, auch einen Schritt vielleicht zurückzumachen, eine Liga tiefer, dann habe ich das immer so gehandhabt. Ich kann mir
das
nicht.
Das ist halt vielleicht ein bisschen das Außergewöhnliche so, ne? Also da denken vielleicht viele, ne, ich bin doch nicht bescheuert sozusagen, warum soll ich einen Schritt zurück machen? Aber der Schritt zurück, so abgedroschen das ist, wir haben jetzt keinen Phrasenverein hier stehen, der kann auch der Schritt nach vorne sein. Ne? Da bist du, glaube ich, ein ganz gutes
Beispiel für. Genau, und gerade als Stürmer, wenn du siehst, du schwimmst mit, du wirst vielleicht immer nur eingewechselt, da sehe ich Spielpraxis schon musst du im Vordergrund stehen. Da kannst du auch den Schritt von der ersten in die zweite machen oder sogar von der zweiten Liga in die dritte Liga, um da konstant zu spielen. Um dir auch mal die Erfolgserlebnisse zu holen mit Toren und Verantwortung auf den Platz zu übernehmen. Und dann kannst du wieder einen Schritt nach oben machen, weil du dann natürlich ein ganz anderes Gesamtpaket hast, als wenn du über mehrere Jahre immer nur der Einwechselspieler bist.
Und Berater hast du gerade angesprochen, wie wichtig ist es, einen guten, echten, authentischen Berater zu haben und wie schwer ist es vielleicht auch, den zu finden?
Ja, das ist sehr wichtig. Man sagt ja immer, oder ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Berater, zu Sascha Brese. Mhm. Was man aber auch immer trennen muss, ist das Private und Berufliche. Also es geht ja dann schon auch darum, dass der Berater dann vielleicht im Hintergrund auch Optionen prüft, immer wieder da auch nachhört und mir immer wieder Feedback gibt, wie die Situation gerade ist, wie die Spiele sind, aber auch vielleicht in der Winter- oder Sommerpause, ey, da hat sich was getan, überleg da mal nach. Im Endeffekt konnte ich mich immer auf Fußball konzentrieren. Das ist das Wichtigste. Das glaube ich, da kann ich auch jedem einen Tipp geben. Wenn du dich auf Fußball konzentrieren kannst und du weißt, der Berater macht seine Arbeit im Hintergrund, ist das Beste und nicht noch irgendwie da mal nachhörst oder man spricht ja viel in der Kabine. Da geht es ja darum, hast du das gelesen? Ich habe ein Angebot von dem Verein. Und wenn du dann dich selber noch verrückt machst und dich hinterfragst, warum ruft mich denn keiner an? Dann ist es, glaube ich, schwierig. Bei mir war es immer so der Fall, wenn irgendwas Konkretes auf dem Tisch lag, wurde ich informiert und dann haben wir darüber gesprochen.
Interessant. Worauf sollten junge Spieler achten bei der Wahl ihres Beraters? Weil es geht ja teilweise bei 14-, 15-Jährigen schon los, dass sie angesprochen werden, ne? Und dass auch Eltern da vielleicht überfordert sind jetzt. Ne? Was bedeutet das, was der jetzt will oder was die uns hier sagen? So, ne? Kannst du da irgendwie einen Ratschlag geben?
Ja, es ist immer entscheidend, dass du deine Entscheidung triffst. Der Berater hat irgendwo die beratende Funktion. Und der kann dir Vor- und Nachteile aufzeigen, aber am Ende musst du ein gutes Gefühl haben. Und du darfst nicht das Gefühl haben, er will dich vielleicht jetzt da reindrücken, weil er da vielleicht mehr Geld verdient, mehr Provision bekommt. Sondern bei mir war es immer der Fall, dass ich selber entscheiden konnte mit meiner Frau, mit meiner Familie. Und das war für mich sehr, sehr wichtig zu sehen und hat mir oder schafft auch ein großes Vertrauen zu meinem Berater. Es gab ja auch mal die Zeit, wenn ich jetzt ein Beispiel nennen darf, vor 2, 3 Jahren mit den China-Angeboten, wo ich dann auch irgendwann mal nachgehört habe, als vielleicht in Stuttgart nicht geklappt hat und dann sagte auch schon mal der ein oder andere, warum gehst du nicht nach China? Und dann habe ich ihn einfach angesprochen und hat er gesagt, ja Simon, natürlich, also hier rufen dauernd welche an, aber möchtest du da hin? Ja. Ja, und das hat mir irgendwo die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, ja klar, natürlich nicht, aber da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, schön zu sehen, dass er nicht mir irgendwas da aufzeigt und sagt, hier hast du das Millionenangebot, da verdienen wir vielleicht am meisten Geld mit, sondern ich schätze dich so ein, dass du das nicht machen möchtest und deswegen habe ich dir davon noch nicht erzählt.
Also gar nicht permanent mit irgendwelchen Zwischenständen, Wasserständen kommen, pass auf, wir könnten das, sondern dann, wenn du im Grunde Signal schickst, boah, ich glaube Veränderung könnte mir helfen, dass er dann sozusagen kommt mit den Optionen, die auf dem Tisch liegen, ne? So,
genau.
So klingt es. Wäre das was für dich, Beraterbranche da reinzugehen? Oder bist du da der Typ für?
So aktuell sehe ich mich da eher nicht.
Aktuell nicht, aber.
Und in ein paar Jahren.
Mein Gefühl ist eher auf dem Spielfeld oder eher am Spielfeld.
Genau, am Spielfeld, im Stadion, so Scouting oder
Trainer,
die tägliche Arbeit auf dem Platz.
Ja.
Das sind schon Dinge, die ich nach der Karriere gerne in Angriff nehmen möchte. So Trainerscheine machen. Ist nebenbei schon ein Zertifikat gemacht für Sportmanagement, Spielanalyse. Das sind Dinge, die mich interessieren.
Wer waren spannende Trainer auf deinem Weg? So gab es jemanden, der, keine Ahnung, mit gewissen Handlungen oder Ideen dich vielleicht auch geprägt hat, besonders motiviert hat oder anders ausgebildet hat, als man es normal erwartet?
Ja, ein ganz entscheidender Punkt war damals Frank Schäfer. Beim FC Köln 2.
Interessant. Verhältnismäßig kleiner Name eigentlich, genau, im Vergleich zu manch anderen.
Aber kleiner Name. Ich bin damals bei MSV Duisburg gewesen. Kam aus einer Verletzung, kurz ausgeliehen zu Fortuna Düsseldorf. Und da wollte mich eigentlich kein Verein mehr haben. Da haben nicht mehr viele angerufen, bis auf Frank Schäfer und Stefan Engels damals. Nur als Spieler ist nicht dein Wunsch, von der zweiten Liga in die vierte Liga zu gehen. Hast dich dann aber mal mit denen zusammengesetzt. Und der hat mir ganz klar aufgezeigt, pass auf Simon, ich kenne dich aus der Jugend, ich weiß, was du kannst, aber du musst noch sehr, sehr viel arbeiten. Mach den Schritt zurück, komm zu mir, vertrau mir und dann wieder was richtig Gutes entstehen. Ja, am Ende habe ich dann da unterschrieben, bin da hingegangen und die ersten Spiele saß ich nur auf der Bank.
Zweiter FC.
Ja. Zweiter FC, saß nur auf der Bank, wo ich mich dann selber hinterfragte, wo ich dachte, also hat mir vorher noch was ganz anderes erzählt und jetzt spiele ich hier keine Rolle. Und dann war es jemand so, dass er mich in die Kabine geholt hat. Er hat gesagt, Simon, werde ich nie vergessen. Wir führen keinen Dialog, wir führen einen Monolog. Ich habe mich da hingesetzt und eine halbe Stunde hat er mich auf mich eingeredet, woran ich arbeiten muss, was ihm nicht gefällt, dass sie mich irgendwo als Schlüsselspieler geholt haben, aber ich das nicht abrufen kann, dass ich quasi der erste Pressingspieler bin, dass ich einfach mehr arbeiten muss, nicht mich nur über das Toreschießen definieren muss. Ja, und ich bin da rausgegangen, habe gesagt, boah, dem zeige ich's. Dann kam die Winterpause, voll aufgeladen. Und danach hat mir das beste Verhältnis. Wir haben jetzt noch Kontakt, telefonieren regelmäßig. er mich dann auch spielen lassen in der Rückrunde, weil ich das Stürmerspiel unter ihm ganz anders nochmal kennengelernt habe, ganz anders wahrgenommen habe. Vorher hieß nur, du spielst vorne, mach mal ein bisschen was und lauf von A nach B, am besten machst du ein Tor. Aber der hat mir ganz klar aufgezeigt, nee. Also es geht darum, der Stürmer ist der erste Verteidiger, da gehört mehr dazu. Und die Zeit war einfach mega prägend.
Krass, er hat ja im Grunde aber auch ziemlich viel Druck gemacht. So, ne? Also das sind dann eben so wahrscheinlich relativ bedeutende Momente, ne? Weil ein anderer Spieler, der kann auch rausgehen mit so einer Krawatte, Handy in der Hand nehmen, Berater anrufen und sagen, ich will dir weg. Daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor.
Ja, und das war echt ein Erlebnis, wo ich auch im Nachhinein sage, zum Glück habe ich den Schritt zum FC gemacht, in die Regionalliga, zu den Amateuren. Mhm. Wenn ich dann vielleicht wieder in die dritte Liga gegangen wäre, zu irgendeinem Verein, nicht in der Ausbildungsmannschaft, weil ich war halt noch ein junger Spieler. Ich habe das erste Jahr war ich viel verletzt, das zweite Jahr habe ich auch nicht regelmäßig gespielt. Und da war es für mich einfach wichtig, vielleicht nochmal zurück in die Ausbildung zu gehen. Mhm. Und er hat mich da in die Hand genommen und mir sehr, sehr viele Dinge aufgezeigt, wofür ich ihm unglaublich dankbar bin, weil ansonsten wäre es vielleicht in die andere Richtung gegangen.
Ich danke dir für den Dialog, den wir geführt haben. Es war jetzt kein Monolog, den du dir da anhören musstest, sondern es war ein netter Austausch mit vielen Einblicken, die du uns hier gegeben hast. Wir könnten ganz sicher noch lange weiter quatschen, aber das machen wir dann, wenn du wieder in der Bundesliga spielst, sprich in einigen Monaten. Ich gehe da mal von aus, dass das so weiterläuft beim HSV. Ich habe tatsächlich eine gute Truppe beieinander. Was glaubst du, ist realistisch, wer in der zweiten Liga mit hochgehen könnte, wenn der HSV hochgeht?
Da gibt es einige Vereine.
Wir haben beschäftigt sich ja mit der zweiten Liga. Also insofern
ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit der zweiten Liga, mit dem Fußball generell.
Ja,
habe bei einer meiner besten Freunde ist Co-Trainer in Kiel, weiß, wie da gearbeitet wird. Ich glaube, Kiel wird bis am Ende oben dabei sein. Dazu kommen dann Vereine wie Greuther Fürth, die jetzt einen Aufschwung haben, SC Paderborn mit einem sehr, sehr guten Trainer, Steffen Baumgart, Hannover 96, auch nicht zu vergessen. Ja, da gibt es einige Vereine, die am Ende aufsteigen wollen.
Dein Ex-Club Bochum hast du jetzt nicht aufgezählt?
Ja, VfB Bochum ist ein Verein, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, wo ich glaube ich auch den Schritt damals von Union Berlin bewusst gemacht habe, nachdem Peter Neururer und Christian Hofstetter mich haben wollten. War im Endeffekt genau der richtige Schritt, wo Fußball gelebt wird, wo manchmal auch in Anführungsstrichen nur 10.000 kommen, aber die Stimmung für 50 machen, für 50.000, weil die halt in den Zweikämpfen komplett drin sind. Das mag ich an der Ruhrpott-Mentalität.
Das sagen ja auch, also gerade bei Bochum sagen es viele, die da gespielt haben, ne, den Verein behält man im Herzen irgendwie so. Ne? Also Der hat da zwischen dem Riesen Schalke und dem Riesen BVB haben die irgendwie da eine Nische gefunden, ne, in der echt viel Emotion und viel Herz irgendwie steckt, ja.
Ja, du hast das Stadion mitten im Wohngebiet, da riecht es noch nach Currywurst.
Naja.
Und da wird ehrlicher Fußball abgeliefert. VfB Bochum, es gibt ja viele Traditionsvereine, ne, die eigentlich in die Bundesliga gehören. Und VfB Bochum wird sicherlich da auch eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
Und wenn du hast ja jetzt mir vorhin eingangs erzählt, dass dein Papa der Bayern-Fan war und viele bei euch eher Dortmunder oder Schalker. Wofür hättest du dich entschieden, wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest, Samstagnachmittag? Du kannst ins Parkstadion oder du kannst zu Borussia Dortmund gehen.
Ja, natürlich die Rivalität. Bei uns haben viele Dortmund und Schalke-Trikots damals auch in der Jugend angehabt. Ja, das waren nie so meine Feinde. Du bekommst ja immer das vorgelebt von dem Papa. Und wenn der großer Bayern-Fan ist, dann war es so, dass ich da sicherlich auch mitgefiebert habe. Mhm. Da waren ja die Champions-League-Spiele damals, werde ich auch nicht vergessen. 8:45, 20.45 Uhr. Ich musste immer um 20.15 Uhr ins Bett. Lag dann da, aber bei jedem Tor ist mein Papa ins Kinderzimmer gekommen und hat gesagt, Bayern führt 1-0. Dann war schon mal 9:45 oder 10 Uhr und da sagt er, Bayern 3-0 gewonnen. Dann denke ich mir, ich hätte das Spiel auch gucken können. Also ich habe keine Sekunde geschlafen, aber für ihn war es halt wichtig, dass ich im Bett liege. Trotzdem wurde ich immer informiert.
Guck mal, da könnte mein Papa, Klammer auf, Bremer, genau mit einstimmen und könnte das Gleiche quasi aus Werder-Sicht berichten. Und klar, das färbt ab, aber dafür, dass hier in Bremer und jetzt ein Hamburger am Tisch sitzen und saßen, haben wir uns auch sehr gut verstanden. Und ja, Dortmund ist gerade schon mal gefallen. Da gab es auch eine sehr interessante Folge bei Lieber Fußball mit Norbert Dickel, der uns in sehr viele Hintergründe beim BVB geholt hat. Die würde ich euch nochmal ans Herz legen, da vielleicht reinzuhören. Simon hat natürlich selbst auch schon ein paar Folgen, unter anderem Lars Stindl vielleicht gehört oder jetzt zuletzt Christoph Daum. Also taucht da gerne ein, lauscht weiteren Folgen von unserem kleinen, feinen, lieber Fußball-Podcast hier bei Sport1. Geht es dann auch demnächst weiter mit einer neuen Folge, aber jetzt erstmal alle Konzentration auf diese schöne Folge. Vielen lieben Dank, Simon, dass wir hier zu Gast sein durften und alles Gute für die weitere Saison.
Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Das klingt auch so, als wäre es ernst gemeint. Also, bis bald, ciao.
Tschö.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.